Land der Ordnung, der Regeln, der Sicherheit. Doch unter der Oberfläche lauert das Unbekannte. Verbrechen und Spuren, die im Nichts verlaufen. Wir folgen ihnen in diesem fiktiven Kriminalhörspiel. Folge für Folge. Denn manchmal braucht die Wahrheit eine zweite Chance. Willkommen bei Schattenakte, der Fall der Woche.
Tödlicher Applaus. Die Elbphilharmonie ragte wie ein kristallenes Schiff über den Hamburger Hafen, als ich an diesem kühlen Herbstabend eintraf. Ich hatte das imposante Konzerthaus bisher nur auf Bildern gesehen und die Realität übertraf jede Erwartung. Doch ich war nicht hier, um Architektur zu bewundern oder Musik zu genießen. Ein spektakulärer Todesfall hatte mich aus Köln in die Hansestadt geführt. Kommissarin Lena Schmidt erwartete mich am Eingang. Eine kompetente Frau, Anfang 40, mit wachsamem Blick und praktischem Kurzhaarschnitt. Danke, dass Sie so schnell kommen konnten, Kommissar Brenner, begrüßte sie mich mit festem Händedruck. Dieser Fall hat das Potenzial, die gesamte Kulturszene zu erschüttern. Während wir durch die weitläufigen Gänge des Konzerthauses gingen, fasste sie die Situation zusammen. Maestro Viktor Reimann, einer der gefeiertsten Dirigenten Europas, war gestern Abend während einer Aufführung von Mahlers 5. Sinfonie zusammengebrochen und gestorben. Vor den entsetzten Augen des Publikums und der Musiker mitten im berühmten Adagietto. Warum bin ich hier, wenn es ein natürlicher Tod war? Zwingend fragte ich, während wir den Fahrstuhl zum großen Konzertsaal nahmen. Weil es kein natürlicher Tod war, erwiderte Schmidt. Die ersten toxikologischen Tests deuten auf eine Vergiftung mit Digitalis hin. Fingerhut, eine Pflanze, die in hoher Dosierung tödlich wirkt. Der Konzertsaal war ein beeindruckender Raum mit perfekter Akustik, jetzt unheimlich still, ohne Publikum und Musiker. Nur einige Techniker und Polizeibeamte bewegten sich leise zwischen den leeren Sitzreihen. Das Dirigentenpult stand noch auf dem Podium, wie ein stummer Zeuge des gestrigen Dramas. Dr. Julia Wagner, die Gerichtsmedizinerin, erwartete uns im Dirigentenzimmer, ein eleganter Raum mit Blick auf den Hafen, wo Reimann seine letzten Momente vor dem Auftritt verbracht hatte.
Die Todesursache ist eindeutig eine akute Digitalis-Vergiftung,
erklärte sie, während sie mir ihre Ergebnisse zeigte. Die Symptome, Herzrhythmusstörungen, Schwindel, Sehstörungen, passen zu seinem Zusammenbruch auf der Bühne. Das Gift war in seiner Wasserflasche, die er in der Pause geleert hat. Die Wirkung trat etwa 15 Minuten später ein, genau als er das Adagietto dirigierte. Ich untersuchte die Wasserflasche, die neben Reimanns Dirigierpartitur gefunden wurde. Ein perfektes Mordwerkzeug, unauffällig, effektiv, fast poetisch in seiner Wahl. Wer auch immer den Maestro getötet hatte, besaß ein Gespür für Dramaturgie. Was wissen wir über Reimann? Srenje, fragte ich, während wir das Dirigentenzimmer verließen. Viktor Reimann, 58, einer der renommiertesten Dirigenten seiner Generation, antwortete Schmidt. Er hat die größten Orchester der Welt dirigiert, war Professor an der Musikhochschule hier in Hamburg und hat zahlreiche Auszeichnungen erhalten. Seine Interpretationen von Mahler gelten als wegweisend. Und als Mensch? Ein kurzes Zögern. Kompliziert, brillant, aber auch anspruchsvoll. Er hatte den Ruf, unnachgiebig zu sein, manchmal bis zur Grausamkeit. Aber die Ergebnisse sprachen für sich. Unter seiner Leitung wurde das Hamburger Philharmonische Orchester zu einem der besten Europas. Mein erster Weg führte mich zu Elena Petrova, der Konzertmeisterin des Orchesters. Die attraktive Frau, Anfang 40, mit russischen Wurzeln, empfing mich in einem Probenraum der Elbphilharmonie, ihre Stradivari noch in der Hand, als hätte sie gerade geübt. Victor war ein Genie, sagte sie mit leichtem Akzent, während sie nervös an ihrer Perlenkette spielte. Er konnte aus einem mittelmäßigen Orchester einen Klangkörper von Weltrang machen. Aber er war auch kompromisslos. Nicht jeder konnte mit seiner Intensität umgehen. Sie standen ihm nahe, Srenia, fragte ich, ein kurzes Zögern. Wir hatten eine Beziehung, ja, vor einigen Jahren. Es endete, als seine Frau davon erfuhr. Sie starb letztes Jahr an Krebs. Aber Victor und ich, wir fanden nicht mehr zueinander. Hatte Maestro Reimann Feinde? Ein bitteres Lachen. In der Musikwelt macht man sich Feinde, wenn man erfolgreich ist. Victor hatte viele Neider und seine Art, Kritik zu üben, war vernichtend. Er konnte Karrieren machen oder zerstören und er wusste das. In Reimanns Büro an der Musikhochschule fand ich ein Tagebuch mit kryptischen Notizen über Prag 1986 und Namen, die mit Initialen abgekürzt waren. Außerdem entdeckte ich Fotos aus früheren Jahren, die Reimann in der DDR zeigten, bevor er in den Westen floh. Ein Leben vor dem Ruhm, über das er offenbar selten sprach. Dr. Thomas Weber, Reimanns langjähriger Assistent und stellvertretender Dirigent, traf ich bei einer Orchesterprobe. Der schlanke Mann, Anfang 50, mit Brille und zurückhaltendem Auftreten, dirigierte nun das Orchester, das sichtlich verunsichert wirkte, ohne seinen gewohnten Leiter.
Maestro Reimann war ein musikalisches Genie, sagte er nach der Probe, während er nervös mit seinem Dirigierstab spielte.
Ich habe viel von ihm gelernt, auch wenn es nicht immer einfach war, mit ihm zu arbeiten. Sie standen in seinem Schatten, bemerkte ich. Weber zuckte zusammen.
20 Jahre lang war ich sein Assistent. 20 Jahre lang habe ich Proben geleitet, Partituren vorbereitet, mit den Musikern gearbeitet. Und doch war ich für die Öffentlichkeit immer nur Reimanns Assistent. Ja, manchmal war das frustrierend.
Frustrierend genug, um ihn zu töten. Seine Augen weiteten sich erschrocken.
Nein, ich bewunderte ihn, trotz allem. Ohne ihn, wer bin ich jetzt? Wieder nur der Ersatz, der einspringt, wenn der Maestro ausfällt.
Die Untersuchung des Dirigentenzimmers ergab, dass es zwar während des Konzerts nicht verschlossen, aber nur für autorisiertes Personal zugänglich war. Die Wasserflasche stand offen auf dem Tisch. Jeder mit Zugang zum Raum hätte das Gift hinzufügen können. Sophia Reimann, die 28-jährige Tochter des Opfers, und selbst eine aufstrebende Pianistin, traf ich in der Wohnung ihres Vaters. Ein luxuriöses Apartment mit Blick auf die Alster, die Wände geschmückt mit Auszeichnungen, Konzertplakaten und Fotos mit berühmten Musikern und Politikern.
Mein Vater war kompliziert, sagte sie, während sie gedankenverloren über die Tasten des Flügels strich. Er erwartete von allen das Höchste, besonders von sich selbst und von mir. Nichts war je gut genug.
Sie blickte auf ein Foto, das sie als Teenager bei einem Klavierwettbewerb zeigte.
Ich habe den zweiten Platz belegt. Er sprach 2 Wochen nicht mit mir.
Wie war Ihre Beziehung in letzter Zeit? Ein Seufzen.
Distanziert. Ich ging meinen eigenen Weg, weg von seinem Einfluss. Das hat er mir nie verziehen. Aber ich liebte ihn trotzdem, verstehen Sie? Trotz allem.
Professor Klaus Berger, der Leiter der Musikhochschule und ein langjähriger Rivale Reimanns, empfing mich in seinem Büro. Der distinguierte Mann, Ende 60, mit aristokratischer Ausstrahlung, machte keinen Hehl aus seiner Abneigung gegen den Verstorbenen.
Reimann war zweifellos talentiert,
gab er zu.
Aber sein Aufstieg war, sagen wir, nicht immer fair. Er hat Konkurrenten ausgebotet, Intrigen gesponnen, Menschen benutzt und fallen gelassen. In der Musikwelt gibt es ein ungeschriebenes Gesetz der Kollegialität. Reimann hat es oft gebrochen.
Haben Sie ein konkretes Beispiel? Berger zögerte.
Vor 5 Jahren hatten wir einen vielversprechenden Studenten, Jan Müller. Reimann zerlegte seine Aufführung bei einem wichtigen Wettbewerb in der Öffentlichkeit, nannte ihn talentlos, eine Verschwendung von Unterrichtszeit. Der Junge? Er nahm sich das Leben, 1 Woche später.
Bei einer gründlicheren Durchsuchung von Reimanns Büro entdeckte ich mehrere anonyme Drohbriefe. Ihre Zeit des Richtens ist vorbei und Sie werden für Ihre Verbrechen bezahlen, waren einige der beunruhigenden Botschaften. Sophia Reimann zeigte sich überrascht. Ihr Vater hatte ihr nichts von Drohungen erzählt. Die Überwachungsaufnahmen aus der Elbphilharmonie zeigten verdächtige Bewegungen im Backstage-Bereich vor dem Konzert. Eine Person mit Kapuze betrat kurz das Dirigentenzimmer, als Reimann bei der Orchesterprobe war. Das Gesicht war nicht erkennbar. Überraschend erhielt auch Elena Petrova Drohungen. Eine anonyme Nachricht warnte sie: erst Reimann, dann seine Komplizen. Die Wahrheit wird ans Licht kommen. Ich ordnete sofortigen Personenschutz für sie an. Bei einer erneuten Befragung gab Dr. Weber widerwillig zu, dass er Reimann für seine stagnierende Karriere verantwortlich machte. Er hat mir immer wieder Chancen versprochen, eigene Konzerte, eine Professur an der Hochschule, aber es kam nie dazu. Er brauchte mich als seinen Schatten, nicht als eigenständigen Künstler. Ich traf auf Maria Schneider, eine Musikjournalistin, die an einer Biografie über Reimann arbeitete. Die ernsthafte Frau Mitte 30, mit scharfem Verstand und umfassendem Musikwissen, zeigte mir ihre Recherchen. Reimanns Leben vor seiner Flucht aus der DDR ist weitgehend undokumentiert, erklärte sie. Er sprach nie darüber. Aber ich habe Hinweise gefunden, dass er in Prag studierte, bevor er nach Dresden ging. Etwas geschah dort. Etwas, das er verbergen wollte. Warum ist das wichtig? Srenje, fragte ich. Weil es sein späteres Leben geprägt hat. Seine Kompromisslosigkeit, seine Härte, seine Angst vor Enthüllungen. Ich glaube, er trug ein Geheimnis mit sich, das ihn nie losließ. Ich überwachte die Musikhochschule und die Proben für das nächste Konzert, das nun von Dr. Weber geleitet wurde. Die Atmosphäre war angespannt. Die Musiker verunsichert durch den Tod ihres Dirigenten und die laufenden Ermittlungen. Bei einer erneuten Befragung konfrontierte ich Professor Berger mit den Erkenntnissen über seine heftigen Auseinandersetzungen mit Reimann. Der Hochschulleiter gab zu, Reimann gehasst zu haben, bestreitet aber vehement, ihn getötet zu haben.
»Ich wollte ihn bloßstellen, nicht umbringen«, erklärte er. »Seine Methoden waren fragwürdig, sein Charakter zweifelhaft. Aber ich bin Akademiker, kein Mörder.«
Meine Recherchen zu Reimanns Vergangenheit förderten beunruhigende Details zutage. Vor seiner Flucht aus der DDR im Jahr 1986 war Reimann offenbar in einen Skandal am Prager Konservatorium verwickelt. Ehemalige Kollegen berichteten, dass er andere Musiker denunziert haben soll, um seine eigene Position zu verbessern und schließlich die Ausreisegenehmigung zu erhalten. Sophia Reimann wurde bei den Befragungen zunehmend nervös und verstrickte sich in Widersprüche. Sie behauptete, am Abend des Konzerts zu Hause gewesen zu sein. Doch ein Taxifahrer sagte aus, sie zur Elbphilharmonie gefahren zu haben. Als ich sie damit konfrontierte, erklärte sie hastig, sie habe das Konzert heimlich besuchen wollen, sei aber zu spät gekommen und habe das Gebäude nie betreten.
Mein Vater und ich, wir hatten einen heftigen Streit am Tag zuvor,
gab sie schließlich zu.
Er wollte, dass ich meine Solokarriere aufgebe und mit seinem Orchester auf Tournee gehe, als seine Tochter, nicht als eigenständige Künstlerin. Ich weigerte mich. Er drohte, mich zu enterben, meinen Namen in der Musikwelt zu ruinieren.
Maria Schneider setzte ihre Recherchen zu Reimanns Zeit in Prag fort und entdeckte eine überraschende Verbindung. Einer der Musiker, die Reimann damals denunziert hatte, ist heute ein berühmter Komponist namens Josef Novak. Novak hatte jahrelang unter einem Auftrittsverbot gelitten, bevor er nach dem Fall des Eisernen Vorhangs rehabilitiert wurde. Dr. Weber erhielt anonyme Drohungen. Sie haben von seinem Unrecht profitiert. Sie sind der Nächste. Ich ordnete auch für ihn Personenschutz an. Ein entscheidender Durchbruch kam, als ich herausfand, dass das als Mordwaffe verwendete Digitalis aus dem Botanischen Garten der Universität Hamburg stammte. Die Pflanze wurde aus einem Forschungsgewächshaus entwendet, zu dem nur Mitarbeiter und autorisierte Besucher Zugang hatten. Bei der Durchsuchung von Reimanns Computer entdeckte ich verschlüsselte E-Mails mit Beweisen für Erpressung. Mit Hilfe der IT-Spezialisten konnten wir sie entschlüsseln. Was wir fanden, war erschreckend. Reimann hatte Josef Novak erpresst, indem er drohte, Dokumente zu veröffentlichen, die beweisen würden, dass Novak während seiner Zeit in der DDR mit der Staatssicherheit zusammengearbeitet hatte, eine Behauptung, die Novaks heutige Reputation zerstören würde. Nach einer Probe wurde Elena Petrova attackiert. Jemand versuchte, sie die Treppe hinunterzustoßen, als sie die Musikhochschule verließ. Sie kam mit leichten Verletzungen davon, war aber zutiefst erschüttert. Es muss jemand sein, der glaubt, ich wüsste zu viel, vermutete sie zitternd. Als ich Sophia Reimann zu diesem Vorfall befragen wollte, stellte ich fest, dass sie verschwunden war. Ihre Wohnung war verlassen, ihr Handy ausgeschaltet, eine sofortige Fahndung wurde eingeleitet. Das Bild wurde nun klarer. Viktor Reimann war selbst ein skrupelloser Manipulator, der seine Macht missbrauchte und Menschen für seinen eigenen Vorteil opferte. Sein Tod könnte sowohl persönliche als auch politische Motive haben, Rache für vergangenes Unrecht oder der Versuch, zukünftiges Unheil zu verhindern. Am Abend kehrte ich zur Elbphilharmonie zurück, um nach Sophia Reimann zu suchen. Das Konzerthaus war größtenteils verlassen. Nur einige Techniker und Reinigungskräfte waren noch anwesend. Die leeren Konzertsäle hatten etwas Gespenstisches. Die Stille nach der Musik war fast greifbar. In einem abgelegenen Probenraum entdeckte ich Bewegungen. Vorsichtig näherte ich mich und fand Sophia Reimann, die hektisch in den Notenschränken ihres Vaters suchte. Sie war erschöpft, verängstigt.
Ich wusste, dass ich verdächtig wirken würde,
erklärte sie mit zitternder Stimme.
Aber ich habe meinen Vater nicht getötet, obwohl Gott weiß, dass ich Gründe gehabt hätte.
Was suchen Sie hier? Srenje, fragte ich.
Beweise für das, was mein Vater getan hat, die Dokumente über Josef Novak. Ich muss sie finden und vernichten, bevor sie noch mehr Schaden anrichten.
Plötzlich hörten wir Schritte. Im Probenraum erschien Maria Schneider, in ihrer Hand eine kleine Flasche mit einer klaren Flüssigkeit. Es ist zu spät, sagte sie mit überraschend ruhiger Stimme. Die Wahrheit ist bereits ans Licht gekommen. Ich näherte mich langsam, die Hand an meiner Waffe. Sie haben Maestro Reimann getötet, nicht wahr, Frau Schneider? Die Journalistin nickte langsam. Jan Müller war mein Bruder, sagte sie leise. Mein Nachname war damals noch Müller. Ich habe ihn nach seinem Selbstmord geändert, um neu anzufangen, um Reimann nahe zu kommen, ohne dass er Verdacht schöpft. Die Biografie war nur ein Vorwand, erkannte ich. Nein, nicht nur, erwiderte sie, ich wollte die Wahrheit über ihn herausfinden, über alles, was er getan hatte. Nicht nur Jan, sondern all die anderen Leben, die er zerstört hat. In Prag, in Dresden, hier in Hamburg. Die Biografie sollte sein wahres Gesicht zeigen. Aber dann haben sie beschlossen, ihn zu töten, sagte ich. Maria nickte. Als ich entdeckte, was er Josef Novak angetan hatte, erst ihn denunzieren, dann ihn erpressen, war das der letzte Beweis, den ich brauchte. Reimann war ein Monster, das sich hinter seiner Kunst versteckte.
Er hat meinen Bruder in den Tod getrieben. Mit seiner Grausamkeit, seiner Arroganz. Jan war sensibel, verletzlich. Reimanns öffentliche Demütigung war zu viel für ihn. Sie beschrieb, wie sie das Gift aus dem Botanischen Garten entwendete, wo sie für Recherchen zu Reimanns Interesse an Pflanzenmedizin Zugang hatte. Wie sie es in seine Wasserflasche mischte, kurz bevor das Konzert begann. Wie sie zusah, als er auf der Bühne zusammenbrach. Es war poetische Gerechtigkeit, sagte sie tonlos. Er starb vor Publikum, gedemütigt, wie er so viele gedemütigt hatte. Und Elena Petrova? Warum haben sie versucht, sie zu verletzen? Sie wusste von seinen Machenschaften. Sie hat geschwiegen, ihn geschützt, von seinem Ruhm profitiert. Sie ist mitschuldig. Als ich näher trat, um sie festzunehmen, hob Maria drohend die Flasche mit dem Gift. Bleiben Sie, wo Sie sind. Ich habe nichts mehr zu verlieren. Das stimmt nicht, Frau Schneider, sagte ich ruhig. Sie können immer noch die Wahrheit über Reimann erzählen. Die echte Wahrheit, nicht durch einen Mord verfälscht. Schreiben Sie Ihre Biografie. Lassen Sie die Welt wissen, wer er wirklich war. Nach einem langen, angespannten Moment senkte Maria langsam die Flasche. Ihre Schultern sackten herab. Die Maske der Entschlossenheit fiel von ihrem Gesicht. Und zurück blieb nur eine trauernde Schwester, die eine schreckliche Entscheidung getroffen hatte. Maria Schneider wurde verhaftet und gestand den Mord an Viktor Reimann vollständig. Die Untersuchung seiner Unterlagen deckte das volle Ausmaß seiner Manipulationen und Intrigen auf. Die Dokumente über Josef Novak erwiesen sich als gefälscht, ein weiteres Beispiel für Reimanns skrupellose Methoden. Sophia Reimann wurde von den Mordverdächtigungen entlastet, erbte das Vermögen ihres Vaters und gründete eine Stiftung zur Förderung junger Musiker.
Ich will aus seinem Erbe etwas Positives schaffen, erklärte sie, einen Gegenentwurf zu seiner Art, Musik zu leben.
Dr. Weber übernahm die Leitung des Orchesters und fand endlich die Anerkennung, die ihm so lange verwehrt blieb. Seine erste Entscheidung war die Uraufführung eines neuen Werks von Josef Novak. Eine symbolische Geste der Wiedergutmachung. Professor Berger trat als Leiter der Musikhochschule zurück und gestand seine Mitschuld an der Vertuschung von Reimanns Vergehen.
Ich habe weggeschaut, als ich hätte handeln müssen,
gab er zu.
Die Reputation der Institution schien wichtiger als die Wahrheit. Ein Fehler, den ich zutiefst bereue.
Elena Petrova erhielt die Position der Konzertmeisterin auf Lebenszeit und wurde zu einer wichtigen Stimme für Reformen in der klassischen Musikwelt. Die Kultur der Angst und Einschüchterung muss ein Ende haben, forderte sie bei einem Interview. Exzellenz und Menschlichkeit schließen sich nicht aus. Maria Schneider wurde zu einer langjährigen Haftstrafe verurteilt, aber ihre Recherchen über Reimann wurden posthum veröffentlicht. Ein schonungsloses Porträt eines komplexen Künstlers, dessen Brillanz und Dunkelheit untrennbar verbunden waren. Das Buch wurde zum Bestseller und löste eine Debatte über Machtmissbrauch in der Kulturwelt aus. Als ich ein Jahr später nach Hamburg zurückkehrte, besuchte ich ein Konzert in der Elbphilharmonie. Das Orchester spielte unter Dr. Webers Leitung das Adagietto aus Mahlers 5. Sinfonie, jenes Stück, bei dem Reimann zusammengebrochen war. Diesmal wurde es zu Ende gespielt, ein Symbol für Heilung und Neuanfang. Die sanften Klänge erfüllten den Saal, und ich dachte an die Tragödie eines Mannes, der sein künstlerisches Genie mit menschlicher Grausamkeit verband. Der Fall hatte mir die dunkle Seite der Kulturwelt gezeigt, wo hinter der Fassade von Schönheit und Harmonie oft Neid, Ehrgeiz und Rücksichtslosigkeit lauern. Während die letzten Töne des Adagiettos verklangen, erinnerte ich mich an etwas, das Sophia Reimann zu mir gesagt hatte.
Musik kann die Seele erheben oder sie zerbrechen. Es kommt darauf an, in wessen Händen sie liegt.
Eine Wahrheit,
die nicht nur für die Musik gilt, sondern für jede Form von Macht und Einfluss. Als ich die Elbphilharmonie verließ, warf ich einen letzten Blick zurück auf das leuchtende Gebäude, das sich im Wasser des Hafens spiegelte. Ein Ort der Schönheit, der für einen Moment zum Schauplatz menschlicher Abgründe geworden war. Wie so oft in meinen Fällen hatte ich gelernt, dass die größten Dramen sich nicht immer dort abspielen, wo man sie erwartet. Manchmal finden sie statt in den elegantesten Sälen, begleitet vom Applaus des ahnungslosen Publikums.
Der Fall ist gelöst. Fürs Erste. Doch hinter jeder Antwort lauern neue Fragen. Das fiktive Kriminalhörspiel ist vorbei. Hat es Ihnen gefallen? Dann abonnieren Sie diesen KI-generierten Podcast. Nächsten Sonntag öffnen wir die nächste Schattenakte.